Ja, also von mir auch nochmal guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte auch nochmal die begrüßen, die die Predigt vielleicht zu Hause anhören, die es auf dem Stick nach Hause gebracht kriegen oder die es vielleicht irgendwann mal online anhören. Schön, dass ihr auch dabei seid. Wir wissen, es gibt euch. Dürft euch gerne auch mal bei uns melden, wenn ihr wollt. Ja, vor ein oder zwei Wochen, da ging es im Leitungskreis auch darum, um die bevorstehende Ältestenbestätigung, die wir ja dieses Jahr noch haben werden. Und da ging es ja um einfach so grundsätzliche Fragen. Unter anderem auch darum, wie bringen wir dieses Thema Ältestenschaft auch ein bisschen mehr in den Fokus der Gemeinde. Und einer der Brüder dann so mit einem Seitenblick zu mir gemeint, ja, wir haben ja noch freie Predigtthemen. Und ja, dann wusste ich halt, was ich heute predigen kann. Ich habe jetzt die Predigt ganz simpel mit Älteste überschrieben. Und die einzelnen Punkte, die ergeben sich einfach aus dem Text. Und da gibt es eigentlich zwei Texte, die darüber reden. Also Titus 1 steht etwas, aber wir lesen heute aus 1. Timotheus 3 hauptsächlich. 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7. Und dann schauen wir uns einfach diese Punkte, die sich aus diesem Text ergeben, so nach und nach an. Ich werde es jetzt davor nicht alle nennen. Ich lese den Text aus 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ich möchte noch einmal kurz beten, wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, das uns auch ganz klare Vorgaben macht, wo wir sehen können, wie erkennen wir einen Ältesten. Danke dafür und ich bitte dich auch darum, dass du uns hilfst, es zu verstehen, dass du mir deine Worte gibst und dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Also grundsätzlich soll diese Predigt erstmal dazu dienen, dass neue Älteste erkannt werden in der Gemeinde. Es geht nicht darum, Älteste zu ernennen, sondern es geht darum, Älteste zu erkennen. Dann auch, dass die jetzigen Ältesten auch an diesen Maßstäben, an diesen biblischen Maßstäben ein Stück weit gemessen werden. Aber vor allem geht es auch darum, dass jeder Einzelne, egal ob Mann oder Frau oder Jugendlicher oder was auch immer, dass er sich an diesen Maßstäben auch selber misst. Denn dessen, was es hier geht, die meisten von diesen Dingen, die hier stehen, die sollten eigentlich für einen Christen selbstverständlich sein. Also nicht unbedingt das Verheiratetsein natürlich, auch nicht unbedingt die Lehrfähigkeit, aber dass einer jetzt kein Schläger ist als Christ, das ist eigentlich mal grundsätzlich eine Voraussetzung. Also ist eigentlich selbstverständlich und so ist vieles andere auch eigentlich selbstverständlich für einen Christen. Und trotzdem tut es uns gut, es immer mal wieder zu hören, auch wie sieht es denn genau aus. Also der erste Punkt heißt, Ältestendienst, eine vortreffliche Tätigkeit. Und wir haben es ja gelesen, glaubwürdig ist das Wort. Wenn einer nach einem Ältestendienst, Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Und da ist die Frage, was ist denn so vortrefflich daran? Ich habe es vorher im Gebet schon versucht, ein bisschen anklingen zu lassen. Man ist verantwortlich am wichtigsten Unternehmen der Weltgeschichte beteiligt, nämlich an Gottes Rettungsaktion von verlorenen Menschen. Jesus als der Oberhirte, der möchte, dass es in seiner Gemeinde Unterhirten gibt, also Älteste, die sich um das Wohl der Gemeinde kümmern. Und als Ältester ist man, denke ich, besonders von unserem Herrn Jesus abhängig, weil es eben ganz direkt um seine Gemeinde geht. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann ja, gibt es einen Ort, wo man wirklich Hilfe finden kann, und zwar bei ihm. Es gilt natürlich grundsätzlich eigentlich für jeden Christen, dass wir uns mit unseren Schwierigkeiten an Gott wenden sollten. Aber als Ältester, denke ich mal, ist es einem noch bewusster, weil man diese Verantwortung auch wirklich ganz bewusst vor Gott trägt für die Gemeinde, für seine Gemeinde. Dann hat man als Ältester regelmäßig Austausch mit anderen Brüdern, die dieselbe Aufgabe haben. Man kann sich gegenseitig ermahnen, ermutigen. Man kann miteinander und füreinander beten. Man kann sich ja einfach auf dem Weg Mut machen und auch ermahnen, wenn es sein muss. Das sind nur ein paar kleine Beispiele. Es gibt sicherlich noch viel mehr, warum es vortrefflich ist. Aber der wichtigste Grund ist, weil es einfach Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt, es ist eine vortreffliche Tätigkeit und deswegen ist es so. Und jetzt kommen wir zu den Anforderungen, die an den Ältesten gestellt werden. Die erste wäre untadelig. Und wenn das Wort hört, untadelig, dann denkt man vielleicht so sündlos. Aber das kann ja nicht gemeint sein, weil dann könnte niemand Ältester sein. Dann gäbe es nur einen einzigen, der jemals Ältester einer Gemeinde hätte sein können. Das war Jesus selbst, weil er der Einzige war, der wirklich sündlos war. Aber wie verstehen wir dann dieses untadelig? Wie soll man es verstehen? Die verschiedenen Bibelausleger sind sich in der Richtung einig, dass sie sagen, den Ältesten dürfen keine groben Sünden nachgesagt werden. Also er darf keine Leichen irgendwo im Keller haben. Und das Wort untadelig oder Synonyme, also entsprechende Wörter dafür, die kommen an anderen Stellen im Neuen Testament vor. Und da möchte ich nur mal zwei Beispiele nennen. Das erste wäre Kolosser 1, die Verse 21 und 22. Dürft ihr gerne mit aufschlagen. Kolosser 1, 21 und 22. Da heißt es: Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Also das Wort tadellos hier, das meint hier die Gerechtigkeit, die wir vor Jesus oder vor Gott bekommen durch den Glauben an Jesus, durch sein vollbrachtes Opfer. Das macht uns vor Gott tadellos. Also Gott rechnet uns unsere Schuld nicht mehr an, sondern wir stehen vor ihm rein da. Die erste Bedeutung von diesem untadelig. Die zweite steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und hier deutet der Zusammenhang mehr auf die Heiligung hin. Also, dass man auch bewusst in der Heiligung lebt, bewusst danach strebt, Jesus ähnlicher zu werden. Der Älteste muss also nicht sündlos sein, das kann er gar nicht. Aber er muss gegen seine Sünden offensiv vorgehen. Er soll sie nicht dulden, sondern er soll sie hassen und lassen. So hat es, glaube ich, Luther mal im Katechismus ausgedrückt. Und um noch ein Beispiel von Martin Peet anzuführen, der Älteste soll keine Schweinsnatur haben, sondern eine Lammesnatur. Weil ein Schwein, das fühlt sich im Dreck wohl. Ein Lamm, das kann zwar mal in den Dreck reinfallen, bleibt aber nicht drin liegen, sondern steht wieder auf und schaut, dass es sauber wird. Und so soll es uns Christen auch gehen. Wir können auch mal in die Sünde fallen, aber wir bleiben nicht drin liegen, sondern wir stehen wieder auf und gehen weiter. Also dieses untadelig kommt mir hier auch so ein bisschen wie so ein Oberbegriff vor. Also er soll untadelig sein und danach kann man sich wie so ein Doppelpunkt denken und dann kommen so die Aufzählungen, wo das dann aufgeführt wird, in welchen Lebensbereichen sich denn dieses untadelig wie auswirkt. Und da kommen wir zur nächsten Aussage: Mann einer Frau. Und diese Aussage macht auf jeden Fall zwei Sachen ganz klar. Biblische Ältestenschaft kann nur von Männern ausgeführt werden, weil hier steht ganz klar Mann einer Frau. Da kann man nichts dran deuteln. Ich habe mal gedacht, ich schaue mal auch nach in der Bibel in gerechter Sprache. Und sogar diese, ja, man müsste eigentlich schon sagen, Bibelverfälschung schreibt hier auch tatsächlich Mann einer Frau. Sogar die können da nicht drumherum und das irgendwie wegdeuten, sondern da steht Mann einer Frau und ein Mann ist eben ein Mann und keine Frau. Das wisst ihr. Und warum das so ist, kann ich euch nicht sagen, aber weil Gottes Wort es sagt, deswegen möchten wir uns dran halten. Und hier sind wir also als Männer wirklich gefordert. Hier können wir uns nicht bequem auf der Couch zurücklehnen und unsere Frauen vorschicken und sagen, macht mal, das passt schon. Sondern hier müssen wir wirklich als Männer Verantwortung übernehmen. Und zwar, ob uns das passt oder nicht. Das ist unsere Verantwortung. Weil als Männer, da sind wir ja normalerweise eher bequem. Zumindest ich bin eher so ein Bequemer. Ich suche nicht unbedingt händeringend nach neuen Aufgaben oder nach Verantwortung. Sondern wenn ich sehe, es kümmert sich schon jemand anders darum, dann muss ich mich da nicht mehr aufdrängen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da wiederfindet, ihr lieben Brüder. Aber hier bei der Ältestenschaft geht es auf jeden Fall nicht. Da können wir uns nicht zurücklehnen und sagen, sollen mal die Frauen machen, sondern das ist unsere Verantwortung als Männer. Dann ist noch eine zweite Tatsache, ganz klar, wenn hier steht Mann einer Frau, dass zumindest mal ein praktizierender Homosexueller nicht Ältester einer Gemeinde sein kann. Weil es heißt Mann einer Frau, nicht Mann eines Mannes. Ich denke, die zwei Dinge sind uns klar. Aber es muss auch klar sein, es wird in anderen Gemeinden oder in Kirchen auch anders gelebt. Es gibt Pfarrer, die zusammen mit ihrem Partner im Pfarrhaus leben. Es gibt auch Ältestinnen in anderen Gemeinden, gar nicht so weit weg. Aber ich denke, die zwei Sachen sind auf jeden Fall klar, ganz klar ersichtlich aus dem Wort Gottes. Er muss Mann sein und er muss mit einer Frau verheiratet sein. Also heterosexuell sein, um dieses Wort zu gebrauchen. Aber jetzt wird es schon etwas schwieriger. Weil heißt diese Aussage Mann einer Frau dann auch, dass der Älteste verheiratet sein muss? Oder heißt es vielleicht nur, dass wenn er verheiratet ist, dass er nur mit einer Frau verheiratet sein darf? Und ich verstehe die Heilige Schrift so, dass der Älteste verheiratet sein muss mit einer Frau. Denn auch in seiner Ehe und seinem Familienleben soll der Älteste ein Vorbild sein. Und außerdem sind in der Gemeinde, wenn ihr euch umschaut, viele Familien, viele Ehepaare. Und für Ehe- und Familienprobleme, die es dann naturgemäß auch viel gibt in der Gemeinde, da hat ein Lediger eben nicht dasselbe Verständnis wie ein Verheirateter. Also wie ein Familienvater und Ehemann. Auf der anderen Seite war der Familienvater und Ehemann, es gab auch mal eine Zeit in seinem Leben, in der auch er Single war, in der auch er ledig war und kann sich da vielleicht dann doch auch mehr in beide Richtungen reinversetzen, als es nur ein Lediger tun könnte. Ja, also der Älteste soll nicht ledig sein und er soll auch nicht mehrere Frauen haben. Mehrere Frauen ist bei uns jetzt nicht unbedingt das Problem. Es gibt bei uns in Deutschland keine Vielehe in dem Sinn, aber es gibt andere Kulturen, also Missionare, die in Afrika oder irgendwo in Asien sind, die haben dann öfter mal das Problem, dass es Männer gibt, die mit mehreren Frauen verheiratet sind, die sich dann bekehren in der Gemeinde sind. Und die werden dann hier eben auch dadurch ausgeschlossen vom Ältestendienst, die mehrere Frauen haben, das geht eben nicht. Uns betrifft vielleicht eher das Thema Scheidung, das ist bei uns mehr aktuell. Und bei der Scheidung bin ich jetzt der Meinung, dass weder ein Geschiedener noch einer, der geschieden und wieder verheiratet ist, Ältester sein kann. Weil die Heilige Schrift uns das einfach auch klar zeigt, Ehe geht bis zum Tod. Wenn ich geschieden bin und mit einer anderen verheiratet bin, dann habe ich eigentlich zwei Frauen, weil die Ehe vor Gott eben bis zum Tod gilt und nicht bis zur Scheidung vom Scheidungsrichter, sondern bis zum Tod. Aber zu dieser Frage, muss ein Ältester verheiratet sein oder muss ein Ältester eine Ehefrau haben, gibt es auch andere Auffassungen. In Tittmoning, ihr kennt alle den Schorsch, er hat keine Frau, er ist trotzdem Ältester. Da gibt es verschiedene Auslegungen, da gibt es verschiedene Erkenntnisse. Ich sage jetzt nicht, dass meine besser ist oder denen ihre besser. Es gibt einfach verschiedene Erkenntnisse. Ich werde mich darüber nicht streiten mit diesen Brüdern. Und ich akzeptiere den Schorsch voll und ganz, das weiß er auch. Aber ich persönlich verstehe die Bibel eben so, ein Ältester muss verheiratet sein mit einer Frau. Gut, zum nächsten Punkt, nüchtern. Es bedeutet nicht benebelt, also weder durch Alkohol noch durch irgendwelche stark einseitigen Meinungen, weder schwärmerisch noch gesetzlich, sondern ausgewogen und wachsam. Der Bibelausleger De Koning, der schreibt dazu in seinem Kommentar, gemeint ist, dass er alles meidet, was ihn benebelt. Er wird sich aller Übertreibungen enthalten und sich nicht gefühlsmäßig mitreißen lassen, weder durch sich selbst noch durch andere. Er lässt sich nicht durch allerlei Irrlehren beeinflussen, er bewahrt sich ein klares Denken. Und das war es auch schon zu diesem Punkt nüchtern. Ihr dürft gerne daheim noch weiter darüber nachdenken, was nüchtern bedeutet. Ich gehe weiter zu besonnen. Und wer besonnen ist, der ist verständig, der hat ein rechtes Maß an Selbsteinschätzung, der hat einen Sinn für das Gegebene. Er ist diszipliniert und hat sich selbst unter Kontrolle. Er ist nicht oberflächlich oder leichtfertig, sondern ernst, umsichtig und diskret. Und interessant in diesem Zusammenhang hier ist die Stelle aus Markus 5, Vers 15. Dürft ihr gerne mit aufschlagen, Markus 5, Vers 15. Also ich schlage selber auch immer auf, ihr habt genügend Zeit, da nachzukommen. Markus 5, Vers 15. Da geht es im Zusammenhang um diesen Besessenen, der von mehreren Dämonen besessen war, der von Jesus dann befreit wurde. Markus 5, Vers 15. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und das Wort, das hier in der Übersetzung mit vernünftig wiedergegeben wird, es leitet sich im Griechischen eben von dem Wort für besonnen ab. Also hier ist die Besonnenheit der ganz krasse Gegensatz zu Besessenheit. In Titus 1, Vers 7, müsst ihr nicht aufschlagen, da heißt es, dass ein Ältester nicht jähzornig sein soll. Und jähzornig ist jetzt nicht unbedingt besessen, aber ihr wisst, wenn man so jähzornig ist, dann kommt es so über einen, man kann kaum mehr was dagegen tun. Und darum, also ich sehe das so als eine Parallele. Denn Besonnenheit und Jähzorn, das schließt sich gegenseitig aus. Also nicht jähzornig oder besonnen, das kann man fast synonym verwenden, auch wenn es natürlich teilweise ein weiteres Bedeutungsspektrum auch hat. Und der nächste Punkt ist anständig. Zumindest steht es so in der Schlachterübersetzung. Und das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, das kann im Deutschen sehr viele Bedeutungen haben. Und es spiegelt sich auch in verschiedenen Bibelübersetzungen wider. Wenn ihr jetzt gerade keine Schlachter vor euch habt, dann seht ihr, da steht statt anständig steht irgendwas anderes. Vielleicht bescheiden oder, was könnte noch da stehen, würdig oder ehrbar, was in der Richtung. Aber mir gefällt die Schlachterübersetzung an der Stelle hier sehr gut, weil sie das alles unter anständig zusammenfasst. Und anständig sein hat ja im Deutschen auch verschiedene Facetten. Also wenn ihr euch einen anständigen Mann vorstellt, dann habt ihr eine gewisse Vorstellung davon. Ihr habt eine gewisse Vorstellung davon, wie dieser Mann sein muss. Vielleicht einer, vor dem man Respekt hat, der freundlich ist, der gute Manieren hat, der weiß, was sich gehört, der ordentlich und bescheiden ist. Irgendwie so in die Richtung geht es. Jemand Anständiges. Da hat man ja ein gutes Bild eigentlich vor Augen. Und laut meinem griechischen Lexikon hat dieses Wort im Griechischen folgende Bedeutungen: zuchtvoll, ehrbar, gesittet, würdig, ordentlich, mäßig oder auch bescheiden. Also auch ein recht weites Feld. Gut, anständig, das war das. Jetzt kommen wir zu gastfreundlich. Und wörtlich könnte man das dann auch so übersetzen, was hier steht, statt gastfreundlich: Freund der Fremden. Oder Fremde liebhabend. Und das ist gerade jetzt, wo auch die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland wieder mehr zunimmt, ein Aspekt, den wir Christen mehr beachten sollten. Fremde liebhabend. Fremde, ja, ein Freund der Fremden zu sein. Und die Ältesten, die sollen darin besondere Vorbilder sein. die sollen gastfreundlich sein und die Fremden wirklich auch aufnehmen. Ich sage jetzt damit nicht, dass wir alles gut finden müssen, was asylpolitisch in Deutschland läuft. Das ist sicherlich nicht so, dass wir zu allem sagen müssen, ja super, genau so weiter. Aber wenn wir jetzt die Fremden bei uns haben, dann sollten wir als Christen diejenigen sein, die auf sie zugehen und die ihnen die Liebe Jesu zeigen, die ihnen freundlich begegnen. Ich habe das gestern versucht, ich habe den Abdul zu Hause bei sich besucht, bei diesen anderen Moslems, und wir haben zusammen was gegessen. Ich habe einen Hefezopf mitgebracht, hat meine Frau gerade frisch gebacken, und wir sind dann da dran gesessen und haben zusammen diesen Hefezopf gegessen. Sie haben alle noch Tee dazu getrunken, mir auch einen gemacht. Und ich habe ihnen gesagt, einer von ihnen kann Englisch, der hat dann für mich übersetzt. Ich habe ihm gesagt, ich hab Jesus lieb. Und deswegen, er hat gesagt, wir sollen hingehen zu den Fremden und ihnen Liebe zeigen. Und ich hoffe, das kam irgendwo an. Aber da haben wir einfach Möglichkeiten. Jetzt sind sie direkt vor unserer Haustür, diese Leute. Die sind sehr gastfreundlich. Also sie werden euch nicht rausschmeißen, wenn ihr zu ihnen kommt, sondern die werden euch gerne aufnehmen. Ich weiß nicht, ich sehe nicht in ihre Herzen rein, was es in ihnen bewirkt. Vielleicht nutzen sie mich auch aus und sagen, ach ja, der doofe Christ bringt uns das Essen vorbei und denkt, er tut uns was Gutes, wir bekehren uns irgendwann. Kann durchaus sein, die nutzen mich aus, aber ich weiß es nicht. Es kann auch genauso gut sein, dass sie durch diese Liebe wirklich überwunden werden. Und darauf möchte ich vertrauen, dass die Liebe Jesu überwindet, weil die Gewalt, das sehen wir ja überall, die überwindet eben nicht. Und wir haben auch jetzt diese Chance, auf diese Leute zuzugehen, die ja aus ihrem eigenen Land fliehen mussten. Derjenige, der dort so gut Englisch kann, der war in Damaskus Lehrer an der Universität. Und jetzt lebt er mit 6 anderen zusammen in einer kleinen Wohnung hier in Traunreuth. Seine Familie ist noch in Syrien. Die sind nicht ohne Grund geflohen. Die sind enttäuscht. Die haben Angst, weil sie in ihrem eigenen Land umgebracht werden könnten. Zumindest die ich jetzt da getroffen habe. Enttäuscht auch von ihrer Religion. Die haben bisher immer gehört, unsere Religion, das ist das Große, die tolle Sache, der Islam, das ist gut. Und jetzt macht dieser Islam solche Sachen, wo sie gar nicht mehr verstehen. Und da können wir ansetzen, ihnen zeigen, es gibt echte Christen und wir wollen euch unsere Liebe zeigen. Und ja, ich wünsche uns, dass wir diese Chance auch wirklich nutzen als Christen und ja, besonders auch, dass die Ältesten oder ja, diejenigen, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, da auch Vorbilder drin sind. Und gerade bei dieser Gastfreundschaft und vor allem, weil es hauptsächlich Männer sind, die jetzt aus dem Orient zu uns kommen, da sind wir Männer ganz besonders gefragt, da vorzugehen, weil im Orient gilt ein Mann einfach immer noch mehr als eine Frau. Und je älter der Mann, desto besser. Also da sind vor allem die schon graue Haare haben oder weniger Haare vielleicht, die sind da auch gefragt, darauf zuzugehen, auf diese Leute. Gut, der nächste Punkt wäre fähig zu lehren. In Titus 1, Vers 9, da wird dieses fähig zu lehren ausführlicher beschrieben. Das können wir mal aufschlagen. Titus 1, Vers 9. Titus 1, Vers 9. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also fähig zu lehren setzt hier auch fähig zu lernen voraus. Denn er muss sich ja im Wort und in der Lehre auch auskennen, die er vertritt. Mit dieser Lehre muss er ermahnen können, wobei hier dieses Wort, das hier mit ermahnen wiedergegeben wird, eigentlich genauso auch ermuntern heißen kann. Ermahnen und ermuntern. Also man muss beides können. Man muss mit der Lehre ermahnen, aber auch Mut zusprechen und trösten können. Und dieses Ermahnen und Ermuntern, ich würde mal sagen, das bezieht sich mehr auf die Gemeinde, dort zu ermahnen und zu ermuntern und dass diese Widersprechenden zu überführen, das scheint mir mehr so in Richtung Irrlehre und auch Leute außerhalb der Gemeinde zu gehen. Und bei diesem Wort überführen, da steckt auch eine gewisse Schärfe mit drin. Also im Sinne von scharf zurechtweisen. Also wenn was der gesunden Lehre widerspricht, dann muss ein Ältester bereit und fähig sein, das zurechtzurücken. aufzustehen, zu sagen, nein, stimmt nicht. Ob der Zurechtgewiesene dann diese Zurechtweisung annimmt, das liegt natürlich nicht mehr in der Verantwortung des Ältesten oder in der Verantwortung dessen, der zurechtweist, aber er sollte zumindest aufstehen können und sagen, nein, das stimmt nicht, sondern das ist so und so. Also fähig zu lehren hat nicht in erster Linie was mit Predigen zu tun, sondern damit, ob ich verstanden habe, was ich glaube. Und ob ich diesen Glauben in verschiedenen Situationen anwenden, weitergeben und erklären kann. Ob das jetzt zu Hause ist oder im Büro oder in der Kinderstunde, im biblischen Unterricht bei Fishermen oder vielleicht auch im Gottesdienst Sonntagmorgens, das ist nicht so relevant. Hauptsache ist, man kennt sich aus und man weiß Bescheid und man kann das weitergeben. In der Wuppertaler Studienbibel habe ich dazu noch einen interessanten Kommentar gelesen, den ich euch auch gern vorlesen will. Die Vorsteher mussten Vorbilder im Lehren sein, nicht den anderen das Lehren abnehmen, sondern sie dazu befähigen. In der Schule soll der Mathematiklehrer die Schüler dazu anleiten, dass sie selbst Rechenaufgaben lösen können. Weder soll er für sie die Aufgabe lösen, noch sollen alle Schüler Mathematiker oder Mathematiklehrer werden. Und diesen Gedanken fand ich ganz interessant. Also der Älteste soll nicht, er soll den Nachwuchs fördern. Er soll nicht sagen, ich predige gerne und ich predige gut. Die nächsten 20 Jahre halte ich die Sonntagspredigt und kümmere mich um die ganze Lehre in der Gemeinde. Sondern er soll die Jungen auch fördern und ihnen Verantwortung übertragen. Jetzt gehen wir zurück in unseren Text in 1. Timotheus 3. Nicht der Trunkenheit ergeben, wäre der nächste Punkt. Wortwörtlich geht es hier um zu vielen Weingenuss, also zu viel Alkohol. Aber ich denke, seid mit mir einig, dass jede Art von Sucht vom Ältestendienst ausschließt. Egal, ob das jetzt Kokain, Pornografie, Nikotin oder Internet oder sonst irgendeine Sucht ist. Eine bestehende Sucht schließt vom Ältestendienst aus, weil diese Sucht ja offensichtlich wichtiger ist als Jesus. Nächster Punkt, nicht gewalttätig. Also kein Schläger. Wer Probleme mit der Faust lösen will, der ist für den Ältestendienst nicht geeignet. Dann wieder der nächste Punkt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend oder, das habe ich noch dazu getan, nicht geldgierig. Und dazu möchte ich noch lesen aus 1. Timotheus 6, die Verse 9 und 10. 1. Timotheus 6, die Verse 9 und 10. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ältester werden ist kein Karrieresprung. Nichts, wo man jetzt plötzlich Ansehen oder Achtung einfordern könnte. Sondern es ist ein Dienst. Und die dienende Haltung soll diesen Dienst auch prägen. Nicht das Verlangen danach, besser angesehen zu sein oder vielleicht an das Erbe der reichen Witwe zu gelangen. Also wer sich vom Ältestendienst Vorteile im Ansehen oder auch finanzielle Vorteile erhofft, der ist fehl am Platz. Jesus hat gesagt, wer der Größte unter euch sein will, der sei aller Knecht. Und Ältester sein heißt vor allem erstmal Diener sein. Nächster Punkt, gütig. Braucht als Ältester sicherlich viel Geduld, Nachsicht und auch Hingabe. Und Ältester zu sein bedeutet nicht einfach nur donnerstagabends im Leitungskreis dabei zu sein oder vielleicht ab und zu mal eine Predigt zu halten, sondern man muss mit Geduld, Nachsicht und auch Hingabe den Geschwistern nachgehen. Als Ältester ist man Hirte und nicht Metzger der Herde. Das heißt, man will für die Herde das Beste und nicht für sich selber. Dann nicht streitsüchtig. Ein Streitsüchtiger ist im Prinzip wie ein Schläger, nur dass er nicht mit Fäusten schlägt, sondern mit Worten. Und so soll man nicht sein, sondern man soll den Frieden suchen und den Streit nicht fördern. Nächster Punkt, ein guter Hausvorsteher sein oder ordentliche Kinder haben. Dazu nochmal die Parallelstelle aus Titus 1, den zweiten Teil vom Vers 6. Titus 1, Vers 6, die zweite Hälfte. Also wenn er treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Hier geht es nicht darum, dass die Kinder gläubig sein müssen, sondern darum, dass sie sich anständig verhalten, dass sie nicht dauerhaft negativ auffallen. Denn dass Kinder gläubig werden, das steht nicht in unserer Macht, das ist Gottes Sache. Aber dass sie ordentlich erzogen sind, das steht schon in unserer Macht. Und so soll der Älteste auch auf die Erziehung seiner Kinder achten. Er soll auch der Vorsteher und ein guter Vorsteher seines Hauses sein. Er soll also zu Hause auch Verantwortung übernehmen und sich nicht hinter seiner Frau verstecken. Und das alles soll in Ehrbarkeit passieren. Also nicht durch Druck, Lieblosigkeit und Gewalt, sondern durch Liebe und Wertschätzung. Die Kinder sollen ihrem Vater nicht aus Angst untertan sein oder sich ihm unterordnen, sondern sie sollen sich ihm aus Liebe unterordnen. Und in Vers 5, also wieder in 1. Timotheus 3, da finden wir auch die Begründung dafür. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also wenn einer mit seiner Familie schon nicht zu Rande kommt, wie will er dann Verantwortung für so etwas Großes wie eine Gemeinde übernehmen? Das funktioniert nicht. Deswegen ist dieses Familienumfeld einfach das Übungsfeld, auch für den Ältesten, wo er sich als bewährt erweisen kann und erweisen muss. Nächster Punkt, kein Neubekehrter. Ein Neubekehrter wäre mit dieser Aufgabe überlastet, weil er noch keinen geistlichen Tiefgang hat. Er wäre vielleicht auch noch hat noch zu wenig Glaubenserfahrungen gemacht, hat noch ist noch etwas grün hinter den Ohren, weiß noch nicht, dass es im Glaubensleben auch durchaus Rückschläge geben kann, dass es auch die dunklen Zeiten im Leben gibt und kennt es einfach noch nicht. Aber ich denke, geht es auch nicht unbedingt darum, wie lange jemand gläubig ist, also wie viele Jahre schon, sondern es geht um die Reife im Glauben. Und sicherlich die Jahre, die bringen auch die Reife mit sich, aber eben nur dann, wenn man diese Jahre auch richtig nutzt. Und die Frage ist dann, wie nutzt du denn deine Jahre? Wie nutzt du deine Jahre als Christ? Um weiterzukommen, um vorwärts zu gehen, um geistlich reif und mündig zu werden? Oder sitzt du deine Glaubensjahre eher ab, so nach dem Motto, Hauptsache gerettet? Wer so lebt, der muss sich nicht wundern, wenn er von jüngeren Brüdern, die geistlich wachsen wollen, überholt wird, die in der Gemeinde auf einmal mehr Verantwortung bekommen. Und mancher Vater wurde wahrscheinlich schon im geistlichen Bereich von seinem Sohn überholt. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Grund zur Freude. Väter freuen sich, wenn ihre Kinder sich gut entwickeln. Auf der anderen Seite muss sich so ein Vater auch die Frage stellen, habe ich es meinem Sohn oder meiner Tochter vielleicht zu leicht gemacht, mich zu überholen, weil ich selbst irgendwann aufgehört habe, geistlich zu wachsen, weil ich irgendwo stehen geblieben bin, aufgehört habe, weit in die richtige Richtung zu gehen. Dann ein gutes Zeugnis nach außen haben, der nächste Punkt. Jemand, der berechtigt einen schlechten Ruf in der Welt hat, ist auch nicht als Ältester geeignet. Also einer, der zum Beispiel seine Miete nicht zahlt, der sich an bestimmte Regeln, an gesellschaftliche Regeln nicht hält, der im Beruf negativ auffällt, weil er was weiß ich was macht. Oder einer, der 15 Punkte in Flensburg hat und stadtbekannter Raser ist, ist nicht geeignet. Da würde ich sagen, schau erst mal, dass du das in Ordnung bringst, was da in deinem Leben nicht stimmt, bevor du dir überhaupt Gedanken machst, darüber Ältester zu werden. Und zu diesen beiden letzten Punkten, also einmal kein Neubekehrter sein und ein gutes Zeugnis nach außen haben, Da fällt auf, dass in unserem Bibeltext auch vor dem Gericht bzw. vor dem Fallstrick des Teufels gewarnt wird. Ein Neubekehrter steht in der Gefahr, durch diesen Ältestendienst hochmütig zu werden. Und ja, ich denke, ihr wisst es alle, Hochmut kommt vor dem Fall. Und einer, der in der Welt ein schlechtes Zeugnis hat, den können diese schlechten Dinge ganz schnell einholen. Manche Politiker, das habt ihr mitbekommen, sind seine abgeschriebenen Passagen in der Doktorarbeit wirklich zum Verhängnis geworden, zum Fallstrick. Und in der Gemeinde, da hat der Teufel ja noch viel mehr Interesse, Brüder, die in Verantwortung stehen, zu Fall zu bringen, weil dadurch die ganze Gemeinde auch in Dreck ziehen kann. Denn alles, was dem einzelnen Gläubigen oder der Gemeinde oder Gott schadet, das freut den Teufel. Und so müssen wir auch diesen ganzen Anforderungskatalog eigentlich verstehen. Das ist nicht irgendwie so eine spießbürgerliche Tugendliste, die uns knechten will oder die irgendwie so eine oberflächliche Moral aufzwingen möchte, sondern hier geht es darum, Männer zu erkennen, die geistig reif sind und bei denen der Teufel nicht so leichtes Spiel hat, sie zu Fall zu bringen. Ja, das waren diese Punkte. Wahrscheinlich könnte man zu jedem Punkt eine eigene Predigt halten, aber die könnt ihr vielleicht dann selber für euch halten. Schaut euch den Text nochmal an heute Nachmittag oder in der nächsten Woche und überlegt euch, ja, wie geht es bei mir weiter? Wo stehe ich? Wo habe ich Nachholbedarf vielleicht auch? Aber denkt darüber nach, wo gibt es den Leuten der Gemeinde, auf die das so weit zutrifft? Wenn man die Liste so anschaut, dann kann man sich auch fragen, wer kann denn da noch Ältester sein? Das geht ja eigentlich gar nicht. Wenn das alles immer zutreffen muss, dann geht es nicht. Aber ich habe es am Anfang ja schon gesagt, untadelig heißt nicht sündlos, aber es geht nicht um Perfektion. Aber es geht darum, ja, dass man in diese Richtung unterwegs ist, dass man danach strebt, Jesus ähnlicher zu werden in diesen Lebensbereichen auch. Und auch wenn es da immer mal wieder Rückschläge gibt, so wie das Lamm eben auch mal in den Schlamm fallen kann. Also schaut euch bitte nach solchen Männern in der Gemeinde um, aber seid auch barmherzig dabei. Und vor allem schaut zuerst mal in dein eigenes Leben, ob du nicht an dem einen oder anderen Punkt vielleicht auch den Kurs ein bisschen korrigieren musst. Amen.